Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Warum hat Taring Padi in ein Bild, das die Unterstützung des Westens für das Suharto-Regime kritisiert, judenfeindliche Stereotype eingebaut? Möchte die Wochenzeitung Der Freitag von Ute Meter-Bauer wissen, die zur Findungskommission der Documenta 15 gehört hat. Das ist für uns nicht nachvollziehbar. Und natürlich muss man das fragen, lautet Bauers nicht restlos befriedigende Antwort. Umso praktischer, dass die Wochenzeitung Die Zeit eine ähnliche Frage wie Der Freitag stellt, allerdings denjenigen, die es theoretisch am besten wissen müssten, nämlich Mitgliedern des Künstlerkollektivs Taring Padi selbst, das sich laut Zeit nun erstmals zum Antisemitismus-Skandal äußert. Hier also die Frage. Auf dem Wimmelbild von 2002, was haben dort ein orthodoxer Jude mit Raffzähnen und SS-Symbol auf dem Hut und ein Polizist mit Schweinerüssel zu suchen, auf dessen Helm Mossad steht und der einen Davidstern um den Hals trägt? Antwort Taring Padi: Die einzige Erklärung, die wir dafür geben können, sind die Umstände der Entstehung dieses Banners. Es ist die Arbeit eines Kollektivs. Wir haben uns damals als Kollektiv zusammen überlegt, ein großes Banner zum Suharto-System und zu den Massakern seit dem Jahr 1965 zu malen, bei denen Millionen Menschen umgebracht oder eingesperrt wurden. Es gab eine grobe Aufteilung des großen Banners in eine Seite, auf der das Gute, die für ihre Rechte kämpfenden Menschen dargestellt werden sollten, und eine, auf der das Böse gezeigt wurde. Dann aber konnte jeder malen, was er wollte. Einer malte Hunde, der andere half beim Ausmalen. So ist der Prozess kollektiver Arbeit. Es gab keine Kontrolle, was die Beteiligten malten. Das soll nichts entschuldigen. Ein Fehler bleibt ein Fehler. Taring Padi in der Zeit. Der Documenta-Skandal folgt dem binären Denken des Kalten Krieges. Hier der globale Süden, da der koloniale Norden samt Israel, heißt es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, in der sich Johannes Becke, Professor für Israel- und Nahoststudien, fragt, ob diese Zuordnung der Geschichte des jüdischen Staates gerecht wird. Spätestens mit dem Sechstagekrieg war Israels politische Integration in den globalen Süden endgültig gescheitert. Unter dem Eindruck sowjetischer Propaganda verfestigten sich allerlei dämonische Israel-Bilder in der postkolonialen Welt, die uns heute noch im Triptychon von Taring Padi begegnen. Israelische Politikwissenschaftler betonen trotzdem, dass die israelische Gesellschaft eng mit dem postkolonialen Raum verknüpft ist. Ähnlich wie Indien oder Pakistan geht Israel aus dem Teilungsprozess eines dysfunktionalen Kolonialgebildes unter britischer Herrschaft hervor. Ähnlich wie die Türkei oder Algerien beginnt der Staat Israel seine Laufbahn als das politische Projekt westlich-säkularer Eliten. Ähnlich wie Marokko in der Westsahara oder Indonesien in Westpapua ist Israel im Westjordanland verstrickt in ein Projekt des Drittweltkolonialismus. Johannes Becker in der FAZ. Apropos globaler Süden. Unter dem Titel »Blick in die Ewigkeit« berichtet Johann Fischer in der Süddeutschen Zeitung von der Biennale im senegalesischen Dakar. Was all diese dort versammelten Künstler verbindet? Ein spirituelles Kontinuum, der Zirkelschluss zwischen Mensch und Natur und der Bezug zur Skulpturenwelt der Ahnen. Natürlich machen Afrikaner auch Videos und Konzeptkunst, tauchen in philosophische Texte ein, aber dann sprechen ihre Werke eben auch zu Laien, zu Menschen außerhalb eines gewissen Kunstbildungsbürgertums. Und noch einmal zurück in den Norden. In der Zeit reagiert der ukrainische Dichter Serhii Jadan heftig auf den Waffenstillstandsappell hiesiger Intellektueller. Wovon ist eigentlich die Rede? Davon, dass wir Ukrainer überzogene Absichten haben, dass wir nur kämpfen, weil wir zu viele Waffen haben, dass wir länger Widerstand leisten, wenn wir noch mehr Waffen kriegen? Verstehen die Verfasser des Briefes wirklich nicht, was die Ukrainer erwartet, wenn sie die Waffen niederlegen? Die Russen wollen nicht mit uns verhandeln, sie wollen uns vernichten. Und das war's. Wir folgen nun einer Aufforderung, die der SZ als Überschrift dient. Sie lautet: Ruhe bitte!